Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirkti.
Herzlich willkommen. Ich freue mich heute so sehr, dass Benedikt Salehi bei mir ist im Schwarz begegnet Podcast. Wir kennen ihn schon länger. Du bist Stammgast bei uns mit deiner Familie. Mhm. Und ich glaube, so richtig haben wir uns, glaube ich, vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen austauscht. Und du bist momentan da, was mich sehr freut, du machst ein Retreat bei uns. Mhm. Das ist so ein bisschen das erste Mal, was wir so Retreat machen, wo es auch wirklich so um, ja, um die Seele geht es ja eh immer, aber ganz oft sind in so Retreat sehr körpernah, eben Yoga-Retreats oder Bewegungsretreats. Und du bist sozusagen der Erste, der ein Retreat bei uns macht, wo es sozusagen auch um unsere Gedanken geht. Und vielleicht auch, wie wir die anhalten und so weiter. Da wirst du uns noch was erzählen dazu. Mhm. Und das Retreat heißt Raum für dich. Und ich freue mich so sehr, weil das Retreat ist voll gepackt mit vielen schönen Sachen, aber auch voll gebuckt mit vielen Menschen. Yes. Mhm. Und ich gratuliere dir da ganz, ganz herzlich, danke, dass du das jetzt geschafft hast, bei uns in Schwarz was reinzubringen, was ein bisschen neu ist. Und ich glaube, einfach so, so wertvoll. Also herzlich willkommen. Ich habe schon eben, es ist wirklich so, dass ich mich so freue darüber. Und schön, dass du da bist, lieber Benedikt. Und für alle, die dich jetzt nicht kennen, stell dir mal ganz kurz vor, wer bist du? Und dann können wir vielleicht ein das Retreat-Thema ein bisschen reingehen.
Unbedingt. Erstmal danke, Katharina, dass ich da sein darf. Bei dem Thema Vorstellen finde ich es immer spannend, denn alles, was ich jetzt sage, ist das, was ich vor mich stelle. Ich mache es mal im klassischen Sinne. Ich bin 40, habe eine wundervolle Frau, eine wundervolle Tochter, mit denen ich immer wieder auch hier zu Gast sein darf. Und ich habe vor Jahren Psychologie studiert und bin dann mehr und mehr in diesen Coaching-Bereich, obwohl ich immer gesagt habe, ich bin Psychologe, ich bin kein Coach. Jetzt bin ich doch im Coaching-Bereich unterwegs und bin total dankbar und bin so dankbar vor allem, dass ihr auch euch auf dieses Experiment eingelassen habt und sagt danke, dass ich heute hier sein darf.
Vielleicht ganz kurz, weil du das gerade so angesprochen hast, kannst du vielleicht den Unterschied erklären zwischen Psychologe oder das Arbeiten eines Psychologen und den Arbeiten eines Coaches, dein Unterschied? Vielleicht ist der für jeden ein bisschen anders, aber was ist dein Unterschied und was sind die Vorteile von dem und was sind die Vorteile von dem, wenn man vielleicht auch manchmal was sucht oder jemand braucht? Wie würdest du da rangehen?
Also ich nenne mich ganz gern immer wieder auch psychologischer Coach, weil ich einfach diesen psychologischen Background habe. Ich persönlich sehe den größten Unterschied natürlich in der Ausbildung zum einen und vor allem, weil die Psychologie natürlich auch diese therapeutische Richtung hat, dieses Bewusstsein dafür, wie viel, ich nenne es immer in Anführungszeichen, wie viel Macht wir haben, wie viel Macht unser Wort als Psychologe, als Coach hat und dieses Bewusstsein, wie wir einen Raum halten, wie wichtig es ist, den Raum anzubieten und zu halten und da mit dieser Verantwortung auch umzugehen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht die Psychologie noch mal mehr mit reinbringt, was ich in manchen Coaching-Ausbildungen eben nicht in der Tiefe erlebt habe, weil einfach der zeitliche Rahmen nicht da ist. Ich meine, ich habe jetzt in 7 Semestern mein Diplomstudium beendet. Normalerweise studierst du 8, 9, 10 Semester und wenn du dann permanent zu hören bekommst, wie du mit Menschen umgehst, wie wichtig es ist, auch diese Verantwortung dir immer wieder bewusst zu machen, dann ist es so in Fleisch und Blut, dass ich sage mal, manchmal eine größere Vorsicht da ist im Umgang mit Menschen. Mhm. Und das erlebe ich eben als in meiner Welt Vorteil im Vergleich zu einem Coach, der jetzt vielleicht einen Kurs gemacht hat, ein Wochenende. Allerdings, und da bin ich auch überzeugt davon, wer heilt, hat recht. Jeder hat seine Daseinsberechtigung und ich bin keiner, der sagt, jeder muss studiert haben, um ein guter Coach zu sein. Die Psychologie bietet natürlich dann auch noch die therapeutische Richtung, wenn es wirklich mit Krankheitswert darum geht, Menschen zu helfen, Menschen zu begleiten, was nicht meine Welt ist, was gleichzeitig eine sehr, sehr wichtige Welt ist. Und da würde ich sagen, das ist auch so der Punkt, wo für mich persönlich Coaching endet, wenn es um Krankheiten, wirklich psychische Krankheiten und Diagnosen geht.
Mhm. Was bedeutet für dich mit deiner Erfahrung, die du ja wirklich auch hast, weil wie du sagst, du bist 40 und hast das studiert und dich viel weiterentwickelt, was bedeutet für dich heil sein? Wann ist ein Mensch für dich heil und wie kann man heil werden? Was gibt es da für Möglichkeiten und wie geht man das an, wenn man sich jetzt eben irgendwie kaputt fühlt? Ich sage das so bewusst, weil ich glaube, dass das etwas ist, was man schon nur zu wenig anspricht, dass wir uns bemühen können, heil zu sein, sozusagen.
Und ich glaube, damit fängt es an, wenn wir uns bemühen müssen, heil zu sein, dann wird es schon anstrengend, schwer und dann steht immer irgendwo eine Blockade zwischen uns und unserem Heil. Für mich ist Heil sein eine Einstellung. Das hat auch nichts mit unversehrt sein. Es gibt Menschen, die haben wahnsinnige Einschränkungen im Körperlichen, im Psychischen und fühlen, und das hast du schön auf den Punkt gebracht, fühlen sich trotzdem heil. Dementsprechend, ich persönlich mag den Begriff der Geschichte, wenn du dir die Geschichte erzählst, ich bin heil, so wie es ist, ist das so dieser stoische Ansatz, dann bist du heil, dann fühlst du dich heil. Heil sein ist für mich ein Zustand, genauso wie verletzt sein, genauso wie leidend sein, genauso wie unglücklich sein. Und dieser Zustand hängt immer auch an einer Entscheidung. Ich bin allerdings auch Ketzer in den eigenen Reihen und sage, nur weil ich jetzt mir erzähle, ich bin heil, ist alles super und alles wunderbar. So einfach ist es nicht, nur es fängt eben mit der inneren Haltung, mit der inneren Einstellung an. Und wenn die nicht in Richtung Heilsein geht, können wir im Außen machen, was wir wollen, dann wird das Gefühl im Innen sich nicht ändern.
Danke für die Erklärung, das finde ich super wertvoll, weil dann gehen wir mal zu der Haltung. Mhm. Wie siehst du das mit der Haltung generell? Wie schaffen wir es, reflektiert mit unserer Haltung umzugehen, also über unsere Haltung zu reflektieren, uns auch in Beziehungen zu reflektieren über unsere Haltung und sozusagen ein Miteinander. Mhm. Wie können wir das schaffen, deiner Meinung nach? Wie geht es und was sind da so Ansätze, die du bei uns Menschen siehst und wo du sagst, das könnte Menschen helfen?
Für mich sind es zwei Schlüsselbegriffe, Wahrnehmung und Bewusstsein. Um es einfacher auszudrücken, du darfst im Endeffekt anfangen, dein eigener Beobachter zu sein. Denn wenn ich jetzt mich beobachte, ich sitze hier, der Benedikt sitzt hier, der Benedikt spricht mit der Katharina, nimmt einen Podcast, dann baue ich eine Distanz zu mir auf. Und dann kann ich mich als Denkenden, als Fühlenden, als Seienden erleben, als sich Verhaltenden und habe durch diese Beobachterrolle eine emotionale Distanz dazu. Das heißt, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht mein Verhalten, sondern ich bin ich, der gerade denkt, der fühlt, der sich verhält. Und dadurch schaffe ich es eben, meine Haltung auch zu überprüfen. Jetzt passiert allerdings eins, wenn die Emotionen das Steuer übernehmen, wir sprechen davon Amygdala hijacked, also wenn die Emotion im Endeffekt überschießt, dann fällt es schwer, in diese Beobachterrolle reinzukommen. Das heißt, das ist natürlich auch mit Training verbunden. Je häufiger wir uns trainieren, in diese Beobachterrolle reinzukommen, umso leichter gelingt es uns eben auch, wenn Stress im System ist.
Mhm. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Mhm. Gell? Das heißt, du gibst dir, wenn du das jetzt bei dir machst oder gelernt hast, du wirst es vielleicht jetzt automatisch schon machen. Mhm. Oder ist das schon automatisch oder musst du das machen?
Wie es Vera F. Birkenbiel immer so schön sagt, wenn der psychologische Nebel nicht zu stark ist, also wenn ich nicht zu sehr in der Emotion hänge, wenn ich nicht zu sehr im Stress hänge, dann funktioniert es fast schon automatisiert. Gleichzeitig gibt es aber die Momente, wo die Emotion so groß ist und mich so fesselt, dass ich bin halt auch Mensch, dass ich dann trotzdem auch im Ärger festhänge, in der Angst, in der Sorge festhänge und dann braucht es ein bisschen längere Zeit, um dann in diese Beobachterrolle reinzukommen. Also der Unterschied ist wahrscheinlich die Zeitkomponente, bis ich in diese Beobachterrolle reinkomme.
Wo braucht man diese Beobachterrolle? Also wo wären diese Beobachterrollen deines Erachtens im täglichen Leben nützlich? Mhm. Und wie kann man das an den Beziehungen eben reflektieren? Also wie macht man das?
Ein faszinierender Begriff, der im Moment sehr stark in den sozialen Medien auch genannt wird, ist das Thema Trigger. Mich triggert etwas und jetzt brauche ich eine Distanz dazu. Denn ansonsten laufe ich in den Autopiloten rein. Dann gehe ich in meine Denkrillen und dann werde ich im Endeffekt von dem Trigger gesteuert. Wohingegen, wenn wir sagen, mich triggert etwas, ein Reiz, der macht was mit mir, dann so eine Stoppfunktion einzubauen. Da gibt es Möglichkeiten wie zum Beispiel, wie finde ich denn das oder wer weiß, wofür es gut ist. Oder dann eben wirklich, wann immer diese Emotion kommt, sagen, die Emotion an sich ist ein Zeichen dafür, stopp, beobachte dich. Und was dann hilft, ist zum Beispiel in der dritten Person von sich zu sprechen oder zu denken. Oder was auch helfen kann, wenn ich merke, die Emotion ist so stark, ich komme gerade nicht in die Beobachterrolle, dass ich mich ins Hier und Jetzt hole. Das kann durch Tappen sein, also dass wir rechts und links auf die Schulter tappen mit dem Butterfly. Es kann sein, dass wir sagen, wir schauen uns im Raum um und finden 5 Dinge, die rot sind. Danach 4 Dinge, die rot sind. Danach 3 Dinge, die rot sind. Und dadurch holen wir uns ins Hier und Jetzt, weil wir dann fokussiert sind. Und wenn wir das hinbekommen, oder über die Atmung auch eine super Möglichkeit, wenn wir das hinbekommen, dann regulieren wir uns runter, sodass wir dann leichter wieder in die Beobachterrolle reinkommen können.
Und ist das Wahrnehmen? Oder ist Wahrnehmen und Beobachten dasselbe?
Wahrnehmen ist erstmal, sich wahrzunehmen in dem Prozess, in dem ich in eine Richtung gehe, mein Zustand in eine Richtung kippt, den ich nicht haben will. Mhm. Und Beobachten findet dann, nachdem ich wahrgenommen habe, der Zustand taugt mir nicht, dann kommt die Beobachtung, okay, was kann ich denn gerade beobachten an Gedanken, an Gefühlen? Mhm. Aber der erste Schritt ist diese Wahrnehmung. Ich muss erstmal mir bewusst werden, mein Zustand geht gerade in eine Richtung, wie so ein Wildpferd, das in eine Richtung galoppiert. Und jetzt sagen, ah, okay, es fängt an zu galoppieren, wie kann ich es wieder einholen? Mhm. Und dann zum Einholen ist das jetzt Beobachten hilfreich.
Mhm. Schön, danke.
Gerne.
Danke. Weil wenn du mir das erzählst, dann habe ich so von meiner Gefühlswelt oder von meinen Gedankengängersens so einen Raum in mir sozusagen in Erinnerung. Du hast ja deinen Retreat-Raum für dich und ich habe da ein schönes Buch von dir, so wo Notizen, da steht Raum zu vertrauen. Und ich denke auch immer sehr gerne in Räumen sozusagen. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was bedeutet für dich dieses Wort Raum? Mhm. Was kann da bei einem passieren, wenn man das Wort Raum nicht mit einem Raum, den wir vielleicht architektonisch sehen, sondern was bedeutet das für die und was könnte uns das helfen und unterstützen, wenn wir sozusagen mit Räumen denken?
Das Spannende, was ich im Laufe meiner Arbeit verstanden habe, ist, dass es in der Psychologie aus meiner Sicht und auch im Coaching generell, aber wenn Menschen sich begegnen, 2 große Wirkfaktoren gibt. Das eine ist die Beziehung. Da sind wir uns einig, da gibt es Studien von Grawe, die einfach sagen, dass bis zu 80%, Zahlen variieren, aber bis zu 80% der Wirkung einer Psychotherapie hängen an der Qualität der Beziehung zum Therapeuten, zur Therapeutin. Das heißt, ich bin da immer sehr flapsig unterwegs und sage, wenn die Beziehung stimmt, ist fast schon egal, was wir machen, weil die Beziehung ein Riesenwirkfaktor ist. Und das Zweite, und das ist für mich dann so dieser Aha-Moment gewesen, ist zu verstehen, dass der zweite große Wirkfaktor dieser Raum ist. Denn wo haben Menschen heutzutage diesen Raum, wirklich ungefiltert sie selbst sein zu können? Und draufgekommen bin ich, dass Menschen sowohl damals, als ich noch im klinischen Bereich gearbeitet habe, als Psychologe, aber jetzt auch im Coaching, der Satz, das habe ich noch nie jemandem erzählt oder so konnte ich noch nie mit jemandem sprechen oder auch bin hier reingekommen und habe mir geschworen, ich erzähle überhaupt nichts und gehe raus und sie wissen so viel wie nicht mal meine Frau, mein Mann über mich. Da kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wo ich einfach merke, wow, es geht gar nicht darum, mehr zu tun, sondern alles, was überflüssig ist, mal wegzuschneiden. Also dieses reduktionistische Denken zu sagen, wir schaffen einen Raum und in dem Raum ist die Aufmerksamkeit bei dir und es geht nur um dich. Und alles, was ist, darf sein. Keine Bewertung. Alles, was ist, darf sein. Und das ist total ungewohnt für die Menschen, weil die Menschen sich denken, okay, wie sitze ich jetzt da? Wie muss ich jetzt mich artikulieren? Was erkennt er vielleicht schon in meinem Gesicht? Was verlangt er von mir? Wie bin ich ein guter Klient, ein guter Patient, ein guter Coach? Also dieses, was wir permanent, ich bin da immer so eine Hassliebe mit Instagram und den sozialen Medien, weil das natürlich sehr stark darauf getrimmt ist, guten Eindruck machen und immer wieder schauen, wie bekomme ich viele Klicks, viele Likes. Und plötzlich ist da ein Raum, in dem es nur um dich geht. Und diese Aufmerksamkeit sind viele erstmal überhaupt nicht gewohnt. Und dann kommen Fragen wie, ist es okay, wenn wir auch da mal hinschauen? Darf ich sie dazu mal, Moment, es ist dein Raum. Du darfst alles, du kannst in die Richtung gehen, die gerade gegangen werden soll von dir. Und alleine diesen Raum zu öffnen, da passiert aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung, in meiner Erfahrung unfassbar viel. Das ist fast schon ein magischer Moment.
Jeder von uns ist ja in seinem Körper. Jetzt kann man sagen, manchmal ist man vielleicht da gefangen in seinem Körper, in seinem Geist, in seinem Herz, verschlossen. Und jetzt hat man vielleicht eines oder zwei, hoffentlich nicht alles, aber wird wahrscheinlich alles geben. Und jetzt will man sozusagen diesen Weg gehen, dass man sagt, okay, ich will diesen Raum betreten. Mhm. Wie macht man das? Wie kann man das machen, dass man diesen Raum betritt? Und was ist deine Erfahrung? Ist das mit Stille? Ist das bei jedem anders? Ist das mit Aktivsein? Oder hängt es sehr individuell zusammen und ist das bei jedem Mensch anders? Es gibt ja diese positive Psychologie, mhm. wo man sagt, ja, okay, so man spricht immer alles so. Ja, halt positive Psychologie. Mhm. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Mhm. Aber wie ist deine Erfahrung? Wie können wir, gibt es ein Patentrezept, wie mhm. wir Räume betreten können, die, wo wir dann wirklich der Mittelpunkt sind?
Ja. Lass mich noch ganz kurz zur positiven Psychologie was sagen.
Ja, bitte.
Der Gründungsvater oder einer der Gründungsväter ist Martin Seligman. Mhm. Interessanterweise hat er das Konzept der gelernten Hilflosigkeit aus der Depressionsforschung auch mit erforscht. Das heißt, jemand, der mit Depression sich beschäftigt hat, ist dann in Richtung positive Psychologie gewandert. Und das Faszinierende daran wiederum ist, dass unter positiver Psychologie oft nicht das verstanden wird, was es eigentlich ist. Denn die positive Psychologie sagt nicht immer nur Lächeln und Freude und positiv sein, sondern sie sagt auch, frag nach dem Preis. Wenn der Preis zu hoch ist, jetzt etwas wegzulächeln, dann mach's nicht. Mhm. Und das geht heutzutage oft verloren. Da heißt einfach nur, du musst nur gut drauf sein, du musst nur positiv denken und alles wird gut. Deswegen nein, positiv denken ja, es gibt aber manchmal Möglichkeiten, Optionen, Situationen, wo es auch sinnvoll ist, nicht positiv zu denken, sondern zu sagen, okay, da spiele ich auf Nummer sicher oder da gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Das ist mir nur immer ein großes Anliegen, weil sonst sind wir in dieser rosaroten Welt und die hat mit meiner Wahrnehmung nicht so viel zu tun.
Und bei der positiven Psychologie, wie ist es da mit der Vergangenheit? Also wie geht das? Weil das ist ja auch oft so ein bisschen ein Thema, aber ich bin jetzt eben kein Spezialist. Aber einfach, wie viel lohnt sich in die Vergangenheit zu schauen und was lohnt sich deiner Meinung nach nicht? Also was sind da deine Gedanken? Weil ich glaube, da ist vielleicht die positive Psychologie auch ein bisschen besonders, wenn ich das richtig, aber nur in Erinnerung habe, entschuldige, wenn ich es falsch sage. Aber was ist da so ein bisschen deine These dazu?
Da gibt es den schönen Satz von, ich glaube, Erich Kästner, was der gesagt hat, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und die Frage ist nicht in meiner Welt, wie viel müssen wir in die Vergangenheit gucken, sondern wie gucken wir in die Vergangenheit? Denn wir alle haben Ereignisse in der Vergangenheit erlebt, die prägend gewesen sind. Und manche sind in eine Richtung, die eher unangenehm prägend gelaufen ist und manche sind eher angenehm prägend gewesen. Und manchmal sind eben auch sehr unangenehm prägende Ereignisse da gewesen. Und das Problem stellt seltenst das Ereignis dar, sondern wir haben ein Ereignis erlebt, sagen wir mal eine Trennung beispielsweise. Und an dieses Ereignis, an diese Situation ist eine Emotion gekoppelt. Und diese Emotion, die ist geprägt, die hängt da jetzt dran. Und im Hier und Jetzt, jeder Reiz, der uns in irgendeiner Form an diese Situation, das kann ein Geruch, Parfum des Partners, der Partnerin sein, das kann der Name sein, das kann, wenn man gemeinsam irgendwo war und wieder an dem Ort ist, sein, wann immer ein Reiz uns daran erinnert, das heißt, diese Spur automatisiert im Gehirn abgerufen wird, wird diese starke Emotion, diese starke unangenehme Emotion wieder ausgelöst.
Fühlbar.
Und jetzt, wenn wir sagen, wir wollen in die Vergangenheit gucken, dann passiert oft eins, warum musste mir das passieren, warum ausgerechnet ich? Ja, ich wusste ja, dass das nicht gut gehen kann oder nicht lang gut gehen kann. Und das macht aus dem Schmerz ein Leid. In meiner Welt ergibt Sinn zu sagen, okay, wie kann ich denn die Emotion, die nach wie vor schreit, Vorsicht, Achtung, nicht weiter, oder die sagt, unangenehm, schmerzhaft, wie auch immer, wie kann ich die integrieren, wie kann ich die verändern, bearbeiten? Wir sprechen da im Emotionscoaching von die emotionalen Spuren überschreiben, verändern, sodass ich an das Ereignis denken kann, allerdings diese starke Emotion nicht mehr automatisch ausgelöst wird. Und da ist das Stichwort die neuronale Plastizität. Wir haben die Möglichkeit, eben durch Veränderungen, durch Prozesse, die nicht die Ereignisse ungeschehen zu machen, allerdings die emotionale Qualität, die den Ereignissen anhaftet, die können wir verändern.
Mega.
Das ist eine Macht. Also das ist mega. Unfassbar. Weil und das Spannende ist, ich habe früher immer gesagt, ja, dieses Ganze, das kann ganz schnell gehen. Nein, weil in der Psychologie lernen wir, Veränderung braucht Zeit. Veränderung darf Zeit bekommen, darf Zeit brauchen. Veränderung kann manchmal aber auch so gehen. Beispiel, eine Frau erfährt, dass sie schwanger ist und das Rauchen, was jahrelang nicht geklappt hat, zu beenden. Ich sage immer, das Beenden ist nicht das Problem, das Wiederanfangen ist das Problem. Klappt plötzlich von heute auf morgen. Mhm. Wenn der Grund und die emotionale Ladung, das Bedürfnis groß genug ist, ist Veränderung auch so möglich.
Mhm. Okay, jetzt sind wir kurz weg von meiner Frage und jetzt muss ich nochmal überlegen, das war jetzt immer alles so interessant und wir haben zuerst über den Raum gesprochen nochmal, wie man das schaffen kann, diesen Raum zu begehen, was deine Erfahrung ist mit Ruhe oder mit Aktivität, mit Sprechen. Wie siehst du das? Weil ich sage, ich bin so Fan von diesem Raum halten und auch diesen, ja, das sagt zu erkennen ein bisschen. Das, also ich finde das so schön. Deshalb möchte ich das nochmal kurz
unbedingt
die um die Antwort noch bitten, bitte.
Das, was du genannt hast mit in der Stille, Aktivität, Bewegung, den Körper spüren,
Gespräche, das sind alleine.
Genau, das sind alles die zweiten Schritte in meiner Welt. Der erste Schritt ist eine Entscheidung. Wir waren gerade Eisbaden und da war es auch so, die Entscheidung ist viel früher gefallen. Nicht erst, als ich Kontakt mit dem Wasser hatte, sondern die Entscheidung ist gefallen und dann bist du in dem Raum. In dem Fall war es eben wirklich ein Raum, nämlich der Bergsee. Und diese Entscheidung, die können wir bewusst und proaktiv treffen. Manchmal trifft aber auch die Entscheidung uns. Das heißt, sicher kennst du das, kennen wir alle, wir wurden auch alle schon in Räume reingeworfen, wo wir nie rein wollten. Wo wir gemerkt haben, ich dachte, ich komme um diesen Raum rum. Und plötzlich sitzen wir drin. Das heißt, du kannst dich da draußen fragen, willst du bewusst die Entscheidung treffen oder wartest du, bis die Entscheidung dich trifft? Ja, es kann passieren, dass unser Leben nicht lang genug ist, dass manche Entscheidungen an uns vorbeigehen. Nur wenn wir einmal, und ich vermute mal, da geht es dir ähnlich wie mir, wenn wir einmal erlebt haben, wie eine solch schwere, also es ist nicht alles immer nur schön und toll, so eine schwere Entscheidung, was daraus für eine Wirkung entstehen kann, was dadurch für ein Geschenk an uns selbst entstehen kann, ist es das allemal wert. Nur es ist diese Überwindung am Anfang, diese Entscheidung zu treffen und dann durchzuziehen. Und dann bin ich bei dir, dann ist es unterschiedlich. Manche brauchen die Meditation, die Atmung, das in sich gekehrte. Andere brauchen ein Gespräch, brauchen Begleitung, wie auch immer die aussieht. Manche brauchen den Raum dann auch, den wirklichen Raum draußen. Andere brauchen ihn im Innen. Das ist unterschiedlich. Wichtig ist erstmal die Entscheidung und dann gucken, welcher Raum passt zu mir.
Wie schaffen wir das, Entscheidungen zu treffen?
Wir können ja nicht entscheiden. Also wenn jemand sagt, ich kann mich noch nicht entscheiden, dann heißt es, ich entscheide mich für den Status quo. Dann mache ich so weiter. Das ist das Paradoxe dran. Wir erzählen uns immer, wir können uns noch nicht entscheiden, machen uns aber nicht bewusst, dass wir uns in dem Moment für die Null-Alternative entscheiden. Nämlich, okay, dann ist das Leben mit all seinen Ergebnissen so, wie es ist, auch weiterhin. So ein schöner Satz, der sagt, das Leben, das du gerade lebst, für das entscheidest du dich. Und der löst bei mir immer wieder Widerstand aus, weil ich mir denke, ja, aber das will ich eigentlich bewusst eigentlich anders. Und dann entscheide ich für einen anderen Schritt, entscheide ich für ein anderes Denken, entscheide ich für ein anderes Verhalten.
Mhm. Schön, danke, das ist super, die Erklärung. Oi, oi, oi. Die ist hart, beinhart, aber wunderbar.
Ja, das Schöne in Entscheidung steckt ja Entscheidung. Also wir trennen und wir lassen da auch immer was los. Das heißt, in jedem Entscheidungsprozess ist auch aus dem Emotionscoaching heraus eine Trauerverarbeitung
mit dabei. Ein kleiner Liebeskummer.
Absolut. Und das ist, da dürfen wir uns auch wieder den Raum geben, zu sagen, ja, wir fühlen uns dann traurig, wir fühlen uns vielleicht abgeschlagen, wir fühlen uns nicht so, ja, und das darf sein. Mhm. Nur da draußen wird erzählt, du musst dich immer gut fühlen, es muss immer alles toll sein und immer der nächste Schritt und jeden Tag 1, 2, 5% mehr. Wenn es dein Weg ist, okay, ich behaupte, wir dürfen wahrnehmen, was ist und damit umgehen und uns auch da wieder Raum geben. Und dann kommen wir in sowas Fließendes rein, was manchmal auch holprig ist, nur wir kommen immer wieder und immer schneller in dieses Fließende rein.
Das ist ja mein Wort des Jahres, war Vertrauen. Ich habe deshalb zuerst so geschmunzelt, weil auf deinem Buch steht, von deiner Tochter geschrieben, du hast mir ein Buch geschenkt, wo mit leeren Blättern. Mhm. Wo man reinschreiben darf und da steht oben Raum zu Vertrauen. Was bedeutet für die das Wort Vertrauen und wie wichtig siehst du das bei uns Menschen? Und was ist das eigentlich genau, dieses Wort? Was ist Vertrauen?
Also erstmal steckt da Trauen drin. Das hat für mich auch was mit Mut, sich etwas zutrauen zu tun. Und für mich ist es die Grundlage. Die Frage ist allerdings, um welches Vertrauen geht es denn gerade? Denn ich habe für mich festgestellt in den letzten Jahren, dass nahezu jede Thematik was mit Vertrauen zu tun hat. Und da gehe ich immer in vier so Denkräume rein. Da gibt es einmal das klassische Selbstvertrauen. Das heißt, ich vertraue mir selbst. Mhm. Und manche Menschen haben eine Herausforderung zu sagen, ich vertraue mir selbst, dann arbeiten wir daran. Dann darf vielleicht die Durchsetzung, der Einfluss ein bisschen mehr aktiviert werden. Vielleicht auch so eine Emotion wie Stolz ein bisschen mehr im Leben Einzug erhalten. Dann gibt es genau das Gegenteil, Vertrauen in andere Menschen. Das heißt, jetzt bin ich nicht bei mir, sondern jetzt bin ich im Wir. Ich, du und wir. Und da kann es eben passieren, wir waren vorhin schon mal in der Vergangenheit, wenn da eben Erfahrungen da sind, unangenehme im Kontakt mit anderen Menschen, kann es passieren, dass dieses Vertrauen eben Stärkung erfahren darf. Da geht es dann eher in Richtung Harmonie, Geborgenheit, auch die Superressource der Dankbarkeit aktivieren. Mhm. Das heißt, wir dürfen auch da in so diese Liebe-Emotion reingehen. Und dann gibt es noch zwei weitere Räume. Das ist einmal das Vertrauen in eine Sache. Also beispielsweise, wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmen arbeite, dieses, jawohl, ich weiß, dass das, was ich mache, das ist gut, das ist wertvoll, das darf auch nach draußen gehen. Mhm. Diese Überzeugung davon, da braucht diese Emotion der Sicherheit. Da braucht es einfach auch eine gewisse Ordnung und Stabilität bezogen auf die Sache im Vertrauen. Und dann der Gegenpol dazu ist das Vertrauen in etwas Höheres, was auch immer das bedeutet. Manche nennen es Gott, andere sagen das Universum, andere haben überhaupt keinen Namen dafür. Zu wissen, hey, okay, es gibt mehr als nur mich. Das ist auch dieses, da hatten wir es auch schon mal von, dieses über das eigene Ego, über das eigene Leben hinausdenken, auch in die nächsten Generationen. Und dadurch merke ich, dass ich nochmal eine andere Verbundenheit erlebe. Und was da aktiviert werden darf, ist Inspiration, Leichtigkeit, auch so eine Ehrfurcht, was ich immer wieder habe, wenn ich die Berge sehe, die waren weit vor mir da und die werden weit nach mir da sein. Und diese Ehrfurcht zu spüren, ist auch faszinierend. Und da, jeder bringt seine Geschichte mit, jede ihre. Und da gilt es mal zu prüfen, um welches Vertrauen handelt es sich denn da gerade.
Das heißt, welches Vertrauen man mehr braucht oder wo man vielleicht auch weniger braucht, weil das finde ich auch immer ganz spannend, weil mit dem Vertrauen hat man ja oft auch, ist ein bisschen das Ego dabei und beim Ego muss man ja immer ein bisschen hinschauen, ob das man wirklich ist oder ob das irgendein anderer, ja, weiß ich nicht, da weißt du auch mehr davon, aber das ist, glaube ich, manchmal so mit dem Ego. Und wie finde ich aus, welches Vertrauen ich brauche von diesen Vieren und ja, wie mache ich das und wie schaue ich auf alle? Muss das alles, ist das bei jedem Menschen ein bisschen anders oder ist das gleichberechtigt verteilt?
Also idealerweise haben wir alles, so ein Gesamtvertrauen. Dann wunderbar, dann sind wir nahe an der Erleuchtung.
Wie die Kinder vielleicht manchmal, oder? Ganz kleine.
Richtig, und da sehen wir allerdings auch, wie spannend es ist, wie gefährlich es auch ist, zu viel Vertrauen zu haben. Also beispielsweise, manche Kinder sind ja sehr offen und gehen mit jedem Fremden mit. Wo dann die Eltern sagen, oh Gott, oder da ist ein Wasser und die laufen einfach weiter, weil sie die Erfahrung noch nicht damit gemacht haben, weil sie das nicht umreißen können. Also ein zu viel ist immer schlecht. Es geht immer um eine Balance. Das heißt, wenn ich Vertrauen in mich habe, brauche ich als positives Gegengewicht zu dem Gedankengut Schulz von Thuns, der dieses Werteentwicklungsquadrat aufgebaut hat, das Vertrauen in mich kann nur positiv bleiben, wenn ich auch ein Vertrauen in andere Menschen habe. Das Vertrauen in andere Menschen kann nur positiv bleiben, wenn ich auch ein Vertrauen in mich habe. Denn ansonsten erleben wir so eine Aufopferung. So, ich will es allen, ich ergänze immer anderen, recht machen und dadurch stelle ich mich immer hinten an und vergesse mich. Das ist eine Übersteuerung im Vertrauen in andere und vielleicht ein Mangel an Vertrauen in mich. Also diese, wenn ich anderen Liebe gebe, darf ich auch mir Liebe geben. Und nur in dieser Balance wird das Ganze tragend und unterstützend. Ansonsten ist es gefährlich. Es gibt auch die Menschen, kennst du bestimmt auch, die, du hast das Ego genannt, die ein Selbstvertrauen zumindest ausstrahlen nach außen, was, ich nenne es immer, nicht mehr sozial verträglich ist. Mhm. Dass, wenn wir auch in so die narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung reingehen, dann ist das ein zu viel des Guten. Und das wiederum, das ist jetzt sehr einfach ausgedrückt, führt dazu, dass im Innen ein Mangel da sein muss. Also wir suchen im Außen, was im Innen fehlt, und wir begegnen im Außen, was unser inneres Thema ist. Und das ist beim Vertrauen eben auch der Fall.
Du hast am Anfang, deshalb möchte ich jetzt nochmal zurückgehen, entschuldige, das ist so lange, aber es ist so schön.
Mir taugt das.
Das sind so schöne Sachen. Du hast ja davon, von dem Beobachten und von dem Wahrnehmen geredet am Anfang. Und was ich immer sehr anschaulich finde, beziehungsweise auch, wo ich glaube, dass es oft ist, wir Menschen uns oft, egal, wegen den sozialen Medien und so weiter, oft auf Opfer sehen. Also so ein bisschen, da sind wir jetzt ehrlich die Armen und da müssen wir jetzt wehren, müssen wir uns wehren. Und dann gibt es natürlich einen Täter und es wird irgendwie dann irgendwo hoffentlich einen Retter geben, obwohl der Retter ja nicht besser ist wie der Täter und so weiter. Ja. Was siehst du da bei uns Menschen? Warum ist es für uns so schwierig, in dieser Erwachsenenebene zu bleiben? Ist wahrscheinlich auch das, was du gesagt hast, wir haben so viele Erinnerungen. Aber was ist so ein bisschen das, wo du sagst, wie können wir uns helfen oder wie können wir selber an unserer Haltung arbeiten, dass wir in der Erwachsenenebene bleiben und nicht in das Kindliche reinfallen oder in das Opfer oder muss man jemanden retten und so. Wie machen wir das? Also was ist so deine Erfahrung oder wie machst du das in deinem Leben?
Da gibt es zwei schnelle Ansätze. Die erste Frage dazu ist, was hat es mit mir zu tun? Weil ich sage immer, wenn ich mit einem Finger auf andere zeige, zeigen mindestens drei auf mich zurück. Das hilft mir. Ich ergänze dann immer noch, wenn ich den Finger an die eigene Nase setze, habe ich keinen frei, um auf andere zu zeigen. Und das hilft, den Fokus wieder auf mich zu bringen. Und daran anschließend die zweite Frage, was habe ich wirklich unter meiner Kontrolle? Denn dadurch komme ich zurück in meinen Kontrollbereich. Und so Sätze wie, ja, mir wird's gut gehen, wenn meine Frau, mein Mann sich anders verhalten würde oder wenn irgendwie die Gesellschaft anders wäre, die Politik oder. Das führt dazu, dass der Fokus ins Außen geht. Opfer, quack, wir geben die Verantwortung ab. Wem wir die Schuld geben, geben wir die Macht. Heißt, wir dürfen in die Selbstermächtigung kommen, indem wir sagen, was hat's mit mir zu tun? Wo kann ich etwas kontrollieren? Wo kann ich etwas verändern? Wo darf ich aber auch verstehen, dass in Anführungszeichen muss ich akzeptieren? Denn die andere Alternative ist der Kampf gegen Windmühlen. Viele meinen, wir haben die Möglichkeit, etwas nicht zu akzeptieren. Ja, das ist allerdings wieder eine Scheinmöglichkeit, weil wenn es so ist und ich werde andere Menschen nicht ändern, zumindest nicht dauerhaft, wenn die das nicht wollen, dann werde ich, selbst wenn ich sage, ich akzeptiere das nicht, permanent meine ganze Energie in die Richtung geben und irgendwann merken, okay, mein Leben war dazu da, andere zu versuchen, in Anführungszeichen zu ändern, mit dem Ergebnis, dass es nicht geklappt hat.
Und mir Energie kostet hat. Oder
genau,
für mich Energie war es sozusagen.
Und das, wo ich was ändern könnte, nämlich bei mir, das habe ich deshalb nicht getan. Und dadurch bleibe ich weit unter meinen Möglichkeiten. Vielleicht dann eine kleine Idee in meiner Welt. Das war vorhin so eine Frage, die mitgeschwungen ist in meiner Wahrnehmung. Warum wählen wir gerne auch, also ich schließe mich da nicht aus, warum wählen wir gerne auch mal die Opfermentalität? Weil es für den Moment angenehmer ist. Weil wir Menschen, ich sage immer, wir haben so einen Defekt mitbekommen, wir wählen lieber die kurzfristig angenehme Alternative, wenngleich wir wissen, es könnte mittel- und langfristig eine sehr, sehr negative Konsequenz daraus resultieren. Das heißt, wir müssen wieder unserem Autopiloten und raus aus dem Energiesparmodus. Denn nicht im Opfermodus zu sein heißt, ich darf, muss, sollte die Verantwortung übernehmen und das ist anstrengend. Das ist für sich anstrengend, das ist in Beziehungen anstrengend, das ist in der Führung anstrengend. Gleichzeitig, und da hat ein Lehrtrainer von mir ein Lied geschrieben und da ist eine Zeile darin, die lautet, schwere Gespräche, leichte Beziehungen. Und so ist es da auch, wenn wir uns manchmal für den schwereren Schritt entscheiden, der allerdings unserer ist und in unsere Richtung führt, wird es hinten raus leichter. Nur es ist im wahrsten Sinne des Wortes unmenschlich, sich einen Schmerz zuzuführen aus freien Stücken. Weil ich habe ja die negative Konsequenz der Zukunft nicht jetzt hier. Und das ist auch der Schlüssel zu sagen, ich stelle mir mal kurz vor, wie diese negative Konsequenz aussehen könnte. Ich mache mir den Schmerz in der Zukunft mal groß. Beispiel, ich nehme wieder das Beispiel mit dem Rauchen. Ich male mir mal aus, was der Worst Case ist, wenn ich weiter rauche, spüre mal in den Schmerz hinein und dann merke ich, ah, okay, jetzt habe ich den Schmerz für den Veränderungsschritt, den kann ich spüren, aber auch den Schmerz, wenn ich nichts verändere. Und jetzt habe ich einen fairen Vergleich, weil sonst vergleichen wir, bei mir geht es ja gerade gut, warum soll ich mir einen Schmerz zuführen?
Und dann gibt es wieder diese Entscheidung, wo
du sagst. Genau, dann sind wir wieder bei der Entscheidung. Das
und du kannst dir entweder entscheiden, was zu ändern, oder aber es ist immer eine Entscheidung.
Genau, richtig. Und, okay. Und wichtig, es ist deine Entscheidung. Mhm. Es gibt für mich auch keine falschen Entscheidungen. Mhm. Falsche Entscheidungen sind immer die, bei denen wir im Nachgang merken, dass die Konsequenz so groß ist, dass wir sie nicht tragen wollen. Nur in dem Moment, und das ist im neurolinguistischen Programmieren so schön, da heißt, die Alternative, für die wir uns entscheiden, ist in dem Moment die beste, für die wir zugänglich sind. Und mit dem Verständnis sagen wir entscheiden uns immer richtig. In dem Moment. Das kann im nächsten Moment zu einer Konsequenz führen, die total unangenehm ist. Jetzt allerdings, Achtung, Selbstermächtigung, wir können uns ja umentscheiden. Oder wir gehen in den Opfermodus. Und das ist natürlich der anstrengendere Weg. Mhm. Persönlichkeitsentwicklung, sich mit sich zu beschäftigen, das ist nicht mal nur erleuchtend und alle springen rum und sagen Tschakka und Juhu, mhm. sondern das ist Arbeit und das ist mit Schmerz verbunden. Mhm. Ob Leid daraus resultiert, das ist unsere Entscheidung. Aber mhm. Schmerz ist dabei.
Jetzt eine persönliche Frage noch. Was ist für deine Beziehung zu deiner Frau, mhm. was siehst du da als wichtiges Grundstück, was ihr macht's ihr? Was macht's mhm. ihr zwei, dass diese Beziehung, die ihr habt, so ist, wie sie ist? Mhm.
Definitiv Kommunikation. Das ist wirklich der Schlüssel und Kommunikation auf den verschiedenen Ebenen. Auch sowas wie zu verstehen, es geht jetzt nur um eine Selbstkundgabe. Es geht jetzt nicht darum, da irgendwas dran zu ändern, sondern es geht einfach, es ist auch kein Angriff. Und gleichzeitig dann aber auch zu verbalisieren, dass eine Aussage bei mir sich wie ein Angriff anfühlt oder dass es sich bei mir anders anfühlt, dass ich es anders wahrnehme, dass wir ein Verständnis für den anderen. Und wichtig, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Also wenn ich den Standpunkt des anderen verstehe, heißt es noch lange nicht, dass ich sage, hey, genau, so ist es, finde ich gut, super.
Schlag mal ein.
Na. Genau. Da wäre auch wieder, Vera F. Birkenby sagt so schön, wir dürfen verstehen, dass es nicht immer nur um Einigkeit, sondern manchmal auch um Zweinigkeit geht. Ja. Und diese Zweinigkeit auch zu akzeptieren und auch zu sagen, ich bin ich, du bist du. Und das muss auch, ich sage ganz selten, in dem Fall sage ich ganz bewusst, das muss auch erhalten bleiben. Und dann kann das Wir aufblühen. Denn wenn das Ich oder das Du verloren geht, kann das Wir auf Dauer nicht funktionieren. Plus, ich bin nicht verantwortlich für die Bedürfnisse meiner Frau, meiner Tochter ein bisschen eingeschränkt. Und umgekehrt, sie ist nicht verantwortlich für meine Bedürfnisse, sondern ich habe die Verantwortung für mich. Sie hat die Verantwortung für sich. Und dadurch können wir gegenseitig auch Verantwortung übernehmen. Nur wenn wir uns in eine ungünstige Abhängigkeit begeben, dann machen wir uns wieder zum Opfer. Und dann entsteht ein Ungleichgewicht in der Beziehung. Und das geht auf Dauer in meiner Welt überhaupt nicht gut. Das kann nicht gut gehen, weil dieses Ungleichgewicht mögen wir nicht. Wir mögen eine Homöostase. Und das heißt nicht, dass keine Rollenverteilung da sein. Das schon, da darf auch Klarheit da sein. Nur es muss sich für beide in der Balance anfühlen.
Wie checkt ihr immer wieder ein, sozusagen?
Indem wir uns austauschen und indem wir eben auch diese Gespräche führen, die nicht angenehm sind, die aber unterm Strich dazu führen, dass wir in erster Linie uns selbst besser verstehen und dann aber auch unsere Beziehungen, unser Miteinander besser verstehen. Und jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ich muss sagen, Sarah macht es mir auch unfassbar leicht. Mhm. Da muss auch sagen, wir haben den Vorteil, dass auch sie Psychologie studiert hat und psychologische Psychotherapeutin ist. Das heißt, wir ertappen uns schneller auch mal selbst. Mhm. Also da kommt es dann auch schon mal, dass ich sage, okay, sorry, da war jetzt wieder der 13-jährige Junge. Ist mir erst unten im Kinderbereich passiert. Mhm. Da habe ich gesagt, oh Marie, jetzt hast du mich schon wieder gestoßen. Dann sagt Sarah so, ja, aber das ist doch nicht so schlimm. Und dann sage ich, wie so ein kleines, trotziges Kind, ja, aber ich habe ihr schon 5-mal gesagt, dass wenn ich ein Ausmalbild ausmale, dass sie mich nicht stoßen soll. Und da rutsche ich natürlich auch in dieses trotzige Kind rein und kann aber dann schneller drüber lachen. Und das ist wiederum auch so eine Idee, die schnell anwendbar ist, aus dem englischsprachigen Why wait, love now. Warum warten, wenn wir jetzt schon drüber lachen können? Wenn wir in einem Monat über die Situation lachen können, gibt es nicht jetzt schon Momente, wo wir sagen, wir können auch zumindest schmunzeln.
Ja, das ist schön, ja.
Und dadurch, Stresshormone werden von den Freudehormonen aufgefressen und dadurch geht es uns wieder besser und das ist Zustandsmanagement.
Mega, danke. So schön. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz zum Retreat, weil, wie gesagt, ich das total schön finde, dass das jetzt wirklich viele Menschen gebucht haben und ich hoffe, dass es wieder stattfindet. Und vielleicht kannst du ganz kurz, du hast da was kreiert sozusagen, das Retreat hast Raum für dich. Mhm. Was erlebt man da und was siehst du jetzt schon und wie empfindest du das, wenn man das jemand macht? Also wie wertvoll kann sowas sein?
Ich sage mal, es ist schwierig, mich zu fragen, weil ich natürlich überzeugt von dem bin, was ich mache. Gleichzeitig, was ich jetzt so erlebe, auch in der Perspektive von außen, ist, dass der Unterschied zu anderen klassischen Seminaren ist, das ist nicht so ein harter Arbeitsmodus, das ist nicht so verschult, das ist auch nicht so verkopft, sondern wir gehen sehr stark ins Fühlen rein, wir gehen in Zustandsmanagement rein und da wirkt einfach das Gesamtkonzept. Das fängt an mit der freundlichen Begrüßung, als die Teilnehmenden gekommen sind. Das geht dann weiter, wenn wir zu Tisch begleitet werden. Und da finden Gespräche statt. Und die Gespräche nehmen wir dann wieder rein in Formate. Und in den Formaten, in den Übungen, wird dann wieder reflektiert. Es wird geguckt, was macht das mit mir? Und dann wieder diese Gruppendynamik, die entsteht. Das ist unbezahlbar. Unterm Strich ist es nahezu ein Selbstläufer, weil die Menschen durch dieses gesamte Setting so eingeladen werden, hinzuschauen und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit immer eines Neins da ist. Und das ist faszinierend. Also das ist wirklich faszinierend. Und was nicht zu vernachlässigen ist, ist dieses Thema, ich habe davor eine bewusste Entscheidung getroffen, mich darauf einzulassen. Mhm. Auch da ist es wieder so, die eigentliche Magie, das ist auch wie in der Hypnose, das Eigentliche passiert vorher. Das passiert nicht währenddessen, sondern es passiert vorher mit der Entscheidung. Und wenn die Entscheidung gefallen ist, dann nehme ich die Angebote an, dann lasse ich mich drauf ein, dann betrete ich den Raum. Mhm. Und deswegen auch großes Dankeschön an die Teilnehmenden, dass die sagen, jawohl, ich gebe den Vertrauensvorschuss sowohl in eure Richtung als auch in meine Richtung. Mhm. Und danke auch an dich, Katharina, dass du gesagt hast, jawohl, das machen wir jetzt, weil es ist ein Experiment gewesen. Und ich habe es gesagt, das ist mit einer Idee entstanden, mit einem Wunsch, einem Traum und jetzt ist es Wirklichkeit. Und das ist so schön, weil es zeigt, was alles möglich ist.
Ja, na, voll schön. Also es freut mich. Jetzt habe ich noch ein paar Tease and Dead-Fragen für dich. Einfach so zum Spaß.
Unbedingt.
Bist du bereit?
Ja, auf jeden Fall.
Klarheit im Denken oder Tiefe im Fühlen?
Tiefe im Fühlen.
Bewusst gestalten oder dem Leben Raum geben, sich zu entfalten?
Bewusst gestalten.
Auf die eigene Intuition hören oder bewusst reflektiert Entscheidungen treffen?
Intuition.
Direkt ansprechen oder in den richtigen Moment abwarten?
Der richtige Moment.
Sich treiben lassen oder klare Richtung vorgeben?
Klare Richtung.
Schneller Antwort da. Perfekt.
Das ist auch relativ klar. Also Okay. Außer bei dem klar ansprechen, oder richtiger Zeitpunkt. Hintergrund war, dass ich gedacht habe, richtiger Zeitpunkt ist vielleicht so ein bisschen wegducken vor der Konfrontation. Ich habe so interpretiert, dass richtiger Zeitpunkt, wenn der Rahmen nicht stimmt, dann bringt auch ein direktes Ansprechen nichts. Das war so der Punkt. Aber sonst, das ist
ganz
so,
klar.
Ja, ganz klar.
Ja, total.
Das fällt leicht, auf jeden Fall. Ja. Das fällt leicht.
Lieber Benedikt, vielen, vielen Dank für das. Es war jetzt ein wunderschöner Rundumschlag um so viele Themen. Also Rundumschlag ist vielleicht nicht weiß ich wie ein Schlag, aber es war jetzt einfach so schön, mit dir über so viele Themen zu sprechen. Danke, dass du jetzt so offen diesen bunten Blumenstrauß geöffnet hast, wo sich jeder vielleicht auch seine Blume rauszupfen kann, die er vielleicht braucht. Ich glaube, man muss es fast am Anfang sagen, dass man da jetzt den Kuli nochmal in die Hand nehmen sollte, dass man ein bisschen mitschreiben könnte. Aber es war jetzt wirklich schön und ich freue mich auf alles, was kommt und ich freue mich auf die weiteren Retreats und ich bedanke mich ja ganz herzlich, weil du, Benedikt, warst schon auch derjenige, der immer wieder bei mir nachgefragt hat und das war wirklich sehr wertvoll und ich weiß, dass Menschen nur dann zusammenkommen, wenn es einer davon ist. Mhm. Und ich danke dir von ganzem Herzen für das, dass du das gemacht hast. Weil manchmal ist es ja nicht so, vielleicht geht es auch da draußen auch so, es geht nicht um das, dass eine Sache nicht gut sein könnte. Oder es geht ja nicht um das, ob etwas schön ist oder dass man jemanden mag, sondern es geht einfach, dass man manchmal bestimmte Entscheidungen nicht treffen möchte. Und dann trifft man jetzt ja sozusagen schon eine Entscheidung, dass man nicht tut. Und dann ist es einfach wertvoll, wenn jemand dran ist und der sagt, triff diese Entscheidung, weil die wäre gut für dich. Mhm. Also danke. Danke von ganzem Herzen. Und ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, muss ich wirklich sagen. weil ich glaube, es braucht Menschen, die einfach eine Mission haben, anderen Menschen weiterzuhelfen. Das hast du. Also du hast da wirklich eine Gabe und ein großes, offenes Herz. Und ich bedanke mich für dieses große, offene Herz, das du hast und das du so ausgetragst. Das ist für mich, da bist du ein sehr großes Vorbild für mich. Und wenn ich an die denke, dann denke ich immer an die und ein großes, offenes Herz.
Wow.
Dankeschön dafür.
Danke dir, Katharina. Danke. Wow.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns bitte gern auf Social Media. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und TikTok. Wenn ihr Anregungen und Fragen habt, bitte schreibt einfach an podcast@schwarz.at, auch gerne für Themen. Und wir freuen uns immer über Bewertungen auf den Plattformen eurer Wahl. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Eure Katharina.